Heute bei «Apropos» die Zukunft des Iran. Seit über zwei Wochen herrscht im Iran Krieg. Die Angriffe von Israel und den USA versetzen die Iranerinnen und Iraner einerseits in Angst und Schrecken.
Airstrikes continue to pound Iranian cities. In Tehran, two massive plumes of black smoke were seen rising above the skyline after explosions were heard early this morning.
Andererseits sehen wir seit dem Kriegsanfang Szenen von Iranerinnen und Iranern, die trotz dem Bombenhagel jubeln. Weil viele hoffen, dass sie vom Mullah-Regime befreit werden. Wir wollen heute verstehen, was heisst das alles für die iranische Bevölkerung? Kann der Krieg für sie langfristig etwas verändern? Und könnte bald auch Europa eingreifen, wie es der Trump will? Das alles besprechen wir heute mit dem Auslandschef Christoph Münger. Das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Ich bin Alex Arecker. Hallo Christoph.
Salut, Alex.
Steigen wir nüchtern ein. Wir zeichnen den Podcast am Dienstagmittag auf. Was ist der aktuelle Stand des Krieges im Iran?
Ja, er dauert jetzt bereits zwei Wochen, ein bisschen mehr sogar. Und es ist immer noch in erster Linie ein Krieg aus der Luft, also ein Krieg, wo Israel und die USA aus der Luft führen. Tausende Ziele sind angegriffen worden, sagen sie. Das sind Ziele, die die Israelis und die USA während Jahren ausgeschafft haben, die sie erarbeitet haben, indem sie natürlich vor allem mit ihren Satelliten das Land überwacht haben. Das Regime hat können geschwächt werden in dieser Zeit. Es ist buchstäblich um den Kopf kürzer geworden. Gerade jetzt noch ist eine Meldung gekommen, dass der Ali Larijani, eigentlich mittlerweile sagt man der starke Mann in dem Regime, auch bei einem Angriff ums Leben gekommen sei. Bestätigung von iranischer Seite ist es noch nicht. Aber dessen ungeachtet, das Regime ist immer noch an der Macht. Und die USA haben zwar Raketen und auch das Nuklearprogramm dezimiert, wie sie sagen, aber ein Regime-Change ist eigentlich nicht in Sicht. Vielmehr versucht das Regime zurückzuschlagen. Man agiert asymmetrisch, also mit anderen Mitteln, als den Hightech-Waffen, die die USA und die Israelis zur Verfügung haben.
Wie schlägt denn Iran zurück?
Ja, es sind eigentlich vier Mittel, die das Regime zur Verfügung hat. Erstens, weil das Regime eigentlich seine Stellvertreter, die sogenannte Achse vom Widerstand einsetzen, Hamas, Houthi, die Milizen, aber die sind natürlich stark geschwächt worden. Auch Hezbollah ist geschwächt worden, aber Hezbollah hat es einmal nicht können lassen und hat Israel angegriffen. Und damit hat man dort einen zweiten Kriegsschauplatz. Israel hat natürlich sehr entschieden reagiert und hat Libanon wiederum in einen weiteren schlimmen Krieg gezogen, inklusive Massenflucht. Hunderttausende sind aus dem Südlibanon in Richtung Norden geflogen. Aber die Milizen, also die sogenannte Achse vom Widerstand mit einem iranischen Kopf, ist nach dem 7. Oktober 2023, nach dem Hamas von Israel sehr stark geschwächt worden. Das bringt also dem Iran nicht mehr wahnsinnig viel. Zweitens versucht der Iran, Israel mit Raketen und Drohnen direkt anzugreifen, aber die USA und Israel haben offenbar viele Abschutzampen und auch Arsenal mit den Raketen können zerstören. Drittens droht jetzt der Iran mit der Schliessung der Strasse von Hormuz, der wichtigen Wasserstrasse im Persischen Golf, wo ein Fünftel vom Erdöl, wo weltweit transportiert wird, durchgeht. Das ist eigentlich die beste Trumpfkarte, die das Regime hat in dieser asymmetrischen Kriegsführung, nämlich er leitet Androhung, dass sie Tanker angreifen oder dass sie die Strasse könnten schliessen könnten, was bis jetzt nicht passiert ist, haben den Ölpreis in neue Höhen getrieben und die Börse in die Tiefe runtergefallen lassen. Und an dem hat natürlich Donald Trump keine Freude. Es langt, aber eben, es ist in dem Sinne nicht geschlossen, die Strasse, wenn der Iran der ein oder andere Tanker mit einer Drohne angreift. Jetzt weigert sich die Tanker da durch die Strasse durchzufahren. Dann kommt dazu, dass auch die Versicherungsprämien für die Tanker, die ohnehin sehr hoch sind, noch höher werden. Und die Folge davon ist eben der hohe Ölpreis.
Auch dort in Europa, oder?
Auch dort in Europa, auch bei uns an der Tankstelle, man kann es ja verfolgen, es ist etwa 15 Rappen gestiegen, was ich so gesehen habe in den letzten Tagen. Und das, obwohl es natürlich genug Ölreserven gäbe. Aber die Angst vor einer Ölkrise allein treibt das an. Und das ist natürlich sehr ein Effizienzmittel vom Iran. Und vielleicht als vierter und letzter Punkt sind auch die Angriffe auf Golfstaaten wichtig. Das bringt zwar die Golfstaaten gegen den Iran auf, gleichzeitig bringt es aber die Golfstaaten auch gegen die Verbündeten in den USA auf. Also die Amerikaner haben ja Basen in diesen Golfstaaten. Und gleichzeitig auch noch bringt es die Golfstaaten gegen Israel auf, wo wiederum eigentlich die Annäherung mit den Abraham-Abkommen hat weiterverfolgen. Also da liegt jetzt gerade einiges im Argen.
Das ist mal so die strategische Ausgangslage. Ich würde gerne kurz zurück zum Anfang dieser Eskalation gehen. Zum 28. Februar, den Samstagmorgen, wo die ersten Bomben auf den Iran gefallen sind. An diesem Tag sind ganz viele Bilder um die Welt gegangen, wo man so von Kriegsgebieten vielleicht nicht gerade erwartet. Die Iranerinnen und Iraner sind auf ihre Hausdächer gestiegen zum Teil und haben gejubelt. Christoph, wie lohnt sich die Szene erklären?
Es hat in den vergangenen Jahren immer wieder grosse Aufstände gegen das Regime im Iran. Die grössten 2009 nach den umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2019 wegen der hohen Benzinpreise, notabene im Ölland. 2022 wegen der Frau Amini, die das Kopftuch nicht so wollte tragen, wie es das Regime wollte und darum zu Tode geprügelt worden ist. Das hat zu grossen Aufständen geführt. Die Frauen haben sich das Kopftuch abgerissen, also, und sind dann auch wieder abgeknüttelt worden. Und jetzt natürlich, ja, 25, 26, wo wieder sehr viele Iranerinnen und Iraner auf der Straße sind. Also sind natürlich die üblichen, die schon länger politisch nicht mehr einverstanden waren mit dem Regime. Aber, und das ist ganz wichtig, sie sind wirtschaftlich ebenfalls unzufrieden gewesen, oder? Sie haben nicht mehr genug zu essen und zu trinken gehabt. Die Preise sind extrem gestiegen und man hat gesagt, jetzt ist auch der Bazar auf die Straße gegangen. Und das ist natürlich für das Regime noch gefährlicher, oder? Und der Jubel auf den Hausdächern, den man gesehen hat, ja, kann man natürlich nachvollziehen, oder? Also, weil die Schläge sich in erster Linie gegen das Regime gerichtet haben, das kann man, glaube ich, schon sagen. Das sind die Ziele gewesen. Auf diesen Ziellisten sind die Richtung gewesen vom Regime, Kasernen von der Revolutionsgarde oder eben Hauptquartier von der Führung. Und da damit hat aus Sicht von den Demonstranten der Trump sein Versprechen wahr gemacht, dass er ihm helfen konnte und hat eben das Regime, das Atom- und das Raketenprogramm konzentriert angegriffen. Und er hat ja die Leute dann auch zum Aufstand aufgerufen gegen das Regime, aber das finde ich, das ist ziemlich eine gefährliche Geschichte.
Genau, auf das gehen wir später vielleicht noch ein bisschen detaillierter ein. Kann man aus dem Ganzen ableiten, dass die Mehrheit im Iran den Krieg gegen das Regime unterstützt? Oder wie geht es den Iranerinnen und Iranern jetzt etwa 2 Wochen nach dem Krieg?
Das ist sehr schwierig zu sagen aus der Ferne und es ist vor allem sehr schwierig zu quantifizieren. Also wie viel Prozent sind jetzt für das Regime oder dagegen? Es gibt da keine Umfrage in dem Sinn. Das ist, wie gesagt, eine Diktatur. Mutmaßlich ist die Unzufriedenheit mit dem Regime in der Stadt grösser als auf dem Land, oder? Es gibt auch sehr viele Minderheiten im Iran, Kurden, Araber, Belutschen und so weiter. Die sind auch sehr unzufrieden mit dem Regime. Die Kurden sind angeblich sogar bereit, so die Waffen zu greifen, um gegen das Regime zu kämpfen. Aber ob das für das ganze Land gilt, das weiß ich nicht. Das ist auch fraglich, oder? Es gibt immer auch Leute, die vom Regime profitieren, die von dem Almosen-System profitieren, vielleicht gerade arme Leute auch auf dem Land. Also, ich denke, in den Städten ist wahrscheinlich der Widerstand grösser als auf dem Land raus. Und dazu kommt, dass eben die Opposition nicht wirklich organisiert ist, oder? Das hat das Regime seit 1979 systematisch verhindert. Und eben, es gibt Leute, die profitieren und wenn die genug zu essen haben, dann ist okay. Aber wenn das natürlich dann so überkommt, darum der Bazar, der wichtig ist, wenn dann die irgendwann auch nicht mehr genug zu essen haben und die wirtschaftliche Komponente in diesen Protesten wichtiger wird, dann kommt auch die Opposition mehr Auftrieb über.
Das geistliche Oberhaupt, der Ali Khamenei, der ist in den ersten Stunden von dem Krieg schon getötet worden. Mit ihm einige hochrangige Funktionäre. Was wissen wir heute? Wie viel von diesem Regime ist noch übrig?
Es ist offensichtlich noch an der Macht, sonst hätten ja die Protestierenden können das Land übernehmen können. Und es zeigt auch eine gewisse Handlungsfähigkeit. Wir haben das gesehen mit den Angriffen auf Israel oder eben in der Golfstadt, die ich erwähnt habe. Und ein Problem ist natürlich, dass das Regime im Iran sehr verworren und sehr vielschichtig ist. Darum weiss man nie ganz genau, was jetzt gilt und wer jetzt an der Macht ist. Aber die Meldung eben vor einer Stunde kam, dass der Larijani ums Leben gekommen ist, das ist sicher ein wichtiger Schlag gegen das Regime, aber es hebt es nicht als solchen aus den Angeln.
Wie setzt sich denn das Regime zusammen? Wie muss man sich das vorstellen?
Es war früher noch verwarnter, jetzt kann man sagen, es sind wahrscheinlich etwa drei Teile. Da haben wir erstens eben den obersten Führer, den Ali Khamenei, und jetzt sein Sohn, der die Funktion übernommen hat. Das ist der Nachfolger von Khomeini, dem Revolutionsführer. Dann die ganze Entourage, die um das herum ist. Oder? In dem Umkreis, in dieser Entourage, sind auch vom obersten Führer, vom Grossayatollah, das sind die wichtigsten Generäle. Und dazu kommt, dass die Leute alle sehr viel Geld haben. Das ist der eine Kreis. Dann das zweite Zentrum ist sicher die Revolutionsgarde, wo der Larry Chani angeblich die stärkste Figur war. Er war auch der Sekretär von dem sogenannten Expertenrat, der wiederum der Mostaba Khamenei, also der Sohn, zum neuen obersten Führer gewählt hat. Aber das ist kein demokratischer Prozess in dem Sinn. Das Wort gewählt ist wahrscheinlich falsch bestimmt, ist besser. Aber dessen ungeachtet sind die Revolutionsgarde natürlich immer noch sehr stark, auch wenn jetzt der Larry Chani weg ist. Sie haben enorme militärische Macht, aber sie verfügen auch wirtschaftliche Macht. Also sie kontrollieren letztlich den Ölexport. Und dann haben wir als drittes Zentrum, wo allerdings deutlich schwächer ist, die zivile Regierung vom Präsidenten Pezeshkian. Das Zentrum ist das schwächste von den drei. Sie haben einen gewissen wirtschaftlichen Einfluss. Es ist so ein Feigenblatt gegossen in den Verhandlungen, die vor dem Krieg noch geführt worden sind. Es gibt sich ein bisschen reformerisch, aber auch nicht richtig. Und ist darum mehr für die Galerie und fürs Ausland.
Der Khamenei, der war ja fast vier Jahrzehnte der oberste Führer. Jetzt ist, wie erwähnt, sein Sohn, der Mostaba Khamenei, zum Nachfolger ernannt worden. Oder wie du gesagt hast, bestimmt worden. Wird er denn die Revolutionsgarde im Sinn vom Vater weiterführen? Oder was kann man von ihm erwarten?
Der Mostaba Khamenei ist sicher nicht gleichmächtig wie sein Vater. Aber er gehört zu dieser Entourage. Und er hat sicher einen direkten Draht zu der Revolutionsgarde. Was ich nicht erwarte, dass er sich in irgendeiner Form wird kompromissbereit zeigen oder gar für Reformen eintreten oder Dialog mit der Opposition suchen. Er hat bei dem Angriff ja auf seinen Vater auch Mutter, Frau und Kind verloren. Also er dürfte eher auf Rache sein. Er ist definitiv ein Vertreter von dem Regime, das jetzt seit 1979 an der Macht ist.
Ist denn das Auslöschen vom Leader wirklich auch die einzige Option gewesen für eine langfristige Veränderung, wie das die USA und Israel darstellen?
Ja, sie haben natürlich versucht, analog zu Venezuela dem Regime den Kopf abzuschlagen, oder? Aber wie gesagt, das ist natürlich sehr vielschichtig, das Regime. Man kann das Regime so nicht stürzen, nur wenn man den Ali Khamenei tötet. Was bemerkenswert ist, ist, dass der Ali Khamenei natürlich gewusst hat, dass er ein wichtiges Ziel ist, wenn es zu einem Angriff kommt, und hat sich trotzdem nicht in einem Bunker verkrochen. Denkbar ist, er ist ja alt und auch krank, wie man gesagt hat, dass er den Märtyrertod eigentlich wirklich fast vorsätzlich in Kauf genommen hat, um das Regime mit dem Märtyrertod dort noch mal zu stärken. Oder die Opferbereitschaft und das Märtyrertum, das ist sehr tief verankert, generell in der schiitischen Religion mit dem Märtyrer Ali. Das ist der erste schiitische Imam im 7. Jahrhundert, der umgebracht worden ist in einem Attentat und seither als Märtyrer verehrt wird. Das ist auch ein sehr geläufiger Name, Ali, in der schiitischen Welt. Und speziell ist die Opferbereitschaft und das Märtyrertum Teil von dem Mythos, der das Regime gepflegt hat, und zwar seit dem 79, seit der Revolution und dann insbesondere seit dem Krieg zwischen dem Iran und dem Irak in den 80er Jahren, wo ja zigtausende junge Iraner geopfert worden sind. Aber ob jetzt der Tod von Ali Khamenei als Führer sehr viel verändert, werden wir noch sehen. Weil das Regime ist, wie gesagt, das ist keine Pyramide mit dem Khamenei zuoberst, sondern es gibt, wie gesagt, verschiedene Machtzentren. Aber das Regime hat einen grossen Angriff erwartet und darum sind auch Nachfolger längst bereitgestanden, nicht nur Nachfolger, auch Nachnachfolger. Das ist wie in einer Terrororganisation, wie bei der Hamas. Also man will so Kontinuität sicherstellen. Aber man auch mal sagen, kann man nicht trauern, glaube ich, nicht viele Leute noch. Das war sehr ein brutaler Diktator, der Menschen auf der Straße im Iran hat niederknüppeln, abschiessen lassen oder hat es öffentlich aufhängen lassen, an den Kränen, die furchtbaren Bilder. Also das sind die Leute, die sich dem Regime widersetzt haben und die haben mit keiner Gnade und keiner Milde und keinem Mitleid können rechnen.
Reden wir über die Opposition. Donald Trump hat in den ersten Tagen die Iranerinnen und Iraner dazu aufgerufen, das Regime zu stürzen.
To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. And save the name of the killers and the abusers that are abusing you.
Mittlerweile wissen wir, so einfach ist das nicht. Warum?
Ja, das Regime hat sich geäussert zu dieser Frage vertreten durch den obersten Polizeichef. Der oberste Polizeichef hat gesagt, dass alle, die der Aufforderung vom Find folgen und auf die Strasse gehen, auch als Finde betrachtet werden und entsprechend behandelt werden. Also abgeschossen, das ist ein Schiessbefehl. Das heisst, Demonstranten riskieren sofort ihr Leben, wenn sie auf die Strasse gehen. Sie gelten als militärische Find im Iran. Und darum ist derzeit jeder Protest mit Gefahr verbunden, dass man das Leben verliert. Es ist also vom Trump relativ viel verlangt, wenn er sagt, die Leute sollen jetzt den Umsturz anbringen. Dazu kommt, dass die Opposition im Land schlecht organisiert ist. Wenn überhaupt, es hat keine charismatische Führungsfigur oder Führungsfiguren, die das irgendwie bündeln könnten. Es könnte ja mehrere sein, aber im Regime macht es das natürlich einfacher, jeden Protest abzuschlagen.
Du hast ja aufgezählt, oder? Es hat so viel Protest gegeben, es hat so viel Unzufriedenheit gegeben im Iran. Wie ist es möglich, dass sich trotzdem nie wirklich eine politische Opposition hat können bilden?
Ja, das Regime hat es natürlich sehr gezielt und sehr erfolgreich verhindert, oder? Auch mit den digitalen Mitteln von der Überwachung. Da haben die Diktatur heute unglaubliche Möglichkeiten. So hat die Opposition gar keine Struktur können aufbauen. Und das zeichnet ja Diktaturen aus. Das sehen wir ja auch an anderen Orten. Diktaturen, die sich lange an der Macht halten können. Beispielsweise Nordkorea, oder? Das ist gerne da Oppositionsdenken. Oder auch Russland, oder? Putin hat dort die Opposition systematisch zerstört, indem er ihre Strukturen zerstört.
Du hast Tag 1 nach dem Kriegsanfang in einem Leitartikel geschrieben, der Trump spiele mit dem Leben von tausenden Iranerinnen und Iranern. Den Leitartikel verlinken wir sehr gerne im Episodenbeschreib. Wie siehst du das heute? Was setzt Trump aufs Spiel?
Ja, ich bleibe dabei, oder? Wenn er die Iraner auf die Straße steckt, um gegen das Regime zu protestieren, steht er in einem gewissen Sinn auch in der Verantwortung für die Leute, oder? Es macht aber keinen Anschein, als würden die USA jetzt Bodentruppen schicken, um einen möglichen Aufstand zu unterstützen. Kann sich ändern, aber es sieht im Moment sicher nicht danach aus. Aber die Iraner und Iranerinnen schätzen die Situation ziemlich sicher schon realistisch ein, oder? Sie wissen, dass die USA das nicht zum ersten Mal machen, unter einem Präsident Bush Senior 1991 haben sie die Schiiten im Irak zum Aufstand gegen den Diktator Saddam Hussein aufgefordert. Hilfe ist dann kein gekommen, dafür die Schergen vom Saddam und es ist zu einem riesen Massaker gekommen. Die Rede ist von 10'000 Toten. Also dürften die Iranerinnen und Iraner sich sehr genau überlegen, wenn der Zeitpunkt denn günstig ist für einen Aufstand. Aber auf der anderen Seite, die Verzweiflung mit dem Regime ist sehr gross und Menschen, die verzweifelt sind, sind zu vielen Taten bereit.
Wie sieht das Ganze denn die iranische Bevölkerung heute? Also gibt es immer noch Jubel quasi über die US- und israelische Bomben oder macht sich auch eine Ernüchterung breit?
Ja, wenn die zivilen Opfer unter den Iranerinnen und Iranern zunehmen sollten, Stichwort Angriff auf die Mädchenschule am Anfang des Krieges, würde das sicher dem Regime helfen. Das würde Kritik an den Angriffen zunehmen, oder? Und dann wäre dann wahrscheinlich mit Jubel wär's dann vorbei, oder? Wenn der Trump das Regime wirklich will beseitigen, muss er den Krieg aber noch weiterführen, weil es sieht nicht so aus, als wäre das Regime wirklich geschwächt, oder? Aber der hohe Ölpreis und damit verbunden die Zwischenwahlen bringen den Trump natürlich ein Grübeln, oder? Er hat an der Homefront, zuhause, hat er jetzt ein Problem. Und man sagt ja, amerikanische Wahlen werden auch an der Tankstelle entschieden. Und darum wissen wir nicht, wie lange er das eigentlich noch durchziehen will. Weil der Druck die Heilung grösser.
Das ist vorhin Stichwort Mädchenschule gegeben. Im Süden des Iran ist die Mädchenschule angegriffen worden, ganz am Anfang des Krieges. 170 Schülerinnen sind getötet worden, mutmaßlich durch einen Angriff der USA, der das bisher abgestritten hat. Was weiss man heute über den Angriff?
So wie es aussieht oder was man erfahren hat, dann können lesen in amerikanischen Medien, haben die Amerikaner einen Fehler gemacht. Die Rede ist von veraltetem Kartenmaterial und falschen Koordinaten, wie auch immer. Das Resultat ist natürlich trotzdem ein Kriegsverbrechen. Das ist relativ offensichtlich. Eher bemühend ist dann, was Trump gesagt hat, hat dann begründet, ja, die Iraner haben die Schule selber angegriffen, die Iraner haben auch Tomahawk-Marschkörper.
I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, you know, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries.
Das ist natürlich ein Quatsch, oder? Die Amerikaner gehen sicher nicht die Iraner Tomahawk-Waffenkörper, wo die hätten können auf die Mädchenschule schiessen. Die Iraner haben die Waffen nicht. Nicht einmal die Israelis haben Tomahawks. Also einfach noch ein Hinweis, wir haben das recht ausführlich auch in unserem letzten Podcast von «Alles klar, Amerika» besprochen.
Auch hier gerne Hinweis von mir. Sehr gerne hören. Wir verlinken euch die Folge im Episodenbeschrieb. Hat der Krieg dann auch innenpolitische Konsequenzen für Trump? Kann man das schon abschätzen?
Ich habe Zwischenwahlen erwähnt. Das ist sicher ein wichtiger Faktor, den er sehr genau im Auge hat. Aber klar ist das noch nicht. Das ist ja erst im Herbst. Beliebt macht er sich aber jedenfalls nicht mit dem Krieg. Oder? Auch an seiner eigenen Basis ist die Zustimmung eher gering. Seine Fangemeinde, die MAGA-Gemeinde, ist gespalten. Und wichtige Influencer, wie beispielsweise der Tucker Carlson oder der Podcaster Joe Rogan, kritisiert den Trump für den Krieg.
It just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid, senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it.
Aber ob sich der Krieg auf die erwähnten Zwischenwahlen für den Kongress am 3. November wirklich direkt wird auswirken, muss ich noch weisen. Bis dahin vergeht noch viel Zeit.
Was noch neu dazu kommt, ist, dass der Trump jetzt auch die NATO-Partner auffordert, militärische Unterstützung zu leisten. Wenn wir jetzt ein bisschen vorschauen, ist es denkbar, dass Europa sich an dem Krieg beteiligt?
Also die Europäer wollen das unbedingt vermeiden. Sie sagen auch, das sei nicht ihren Krieg. Sie sind ja am Rand bereits eingezogen worden, oder? Von der Türkei aus beispielsweise ist eine Rakete, die vom Iran Richtung Türkei geflogen ist, abgefangen worden, also ein NATO-Territorium. Der Trump fordert jetzt, dass die Europäer helfen, die Schiffe in der Strasse von Hormuz zu schützen, also die dort durchzuleiten.
We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait far more than ours. You know, we get less than 1% of our oil from the Strait, so we want them to come and help us with the Strait.
Das wäre natürlich faktisch ein Kriegseinsatz, weil sie müssten mit Beschuss von den Iranern rechnen. Allerdings, und das ist noch wichtig zu sagen in dem Zusammenhang, schützen bereits europäische Schiffe dank im Roten Meer, das ist ein bisschen südlicher, vor Angriff von der Houthi. Aber um die Operation auf den Persischen Golf auszudehnen, müssen wir viel, viel Mittel haben. Das braucht wahnsinnig viel Schiff. Und nicht nur fehlen die Mittel, sondern insbesondere, wie man gehört hat, aus der europäischen Hauptstadt auch der politische Wille.
Zum Schluss gehen wir nochmal zur iranischen Bevölkerung. Man hört zuletzt auch immer wieder hoffnungsvolle Stimmen von Iranerinnen und Iranern, die im Ausland leben und jetzt als Zurückkehren denken.
My kids get to see a free Iran. And my entire life, I'm an Iranian immigrant, I've known Iran under the reign of Khomeini.
The way it looks like, Iran's gonna be free and everybody gonna go back.
Was glaubst du, braucht es, damit sie zurückkehren können?
Es gibt ja viele Exil-Iranerinnen und Iraner weltweit, die jetzt ihre Stimme erheben, die demonstrieren. Und sie haben mit dem Schah-Sohn, dem Reza Pahlavi, eine Symbolfigur, die vielleicht in einer Übergangsphase eine Rolle spielen könnte, wer weiß. Aber es gibt dann auch viele Iraner, die nichts wissen wollen von dem Schah-Sohn, weil sie Demokratie fordern, nicht eine Rückkehr zur Monarchie. Und ich hoffe einfach für die Iraner im Land und auch außerhalb, dass ihr Land endlich demokratisch oder wenigstens eine halbwegs vernünftige Regierung bekommt. Weil der Iran, das ist eine riesige Kulturnation mit einer riesigen Geschichte, wo die Mullahs aber seit 1979, also seit bald 50 Jahren, geknebelt haben.
Danke, Christoph.
Danke für die Einladung.
Das war es, unsere Folge von «Apropos» mit einem Update zu der Situation im Iran. Die Folge produziert hat Valeria Mazzeo. Ich bin Alex Arecker und wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.